Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie an diesem Sonntag mit dem Spruch für die kommende Woche aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Liedern und Gebeten Gott loben und preisen. Noch eine organisatorische Sache am Beginn. Ich muss nachher ganz schnell weg. Auch Czolo hat ja keinen Pfarrer mehr. Und der Gottesdienst in Burgertsgrün, der ist um 10.30 Uhr. Ich bat zwar um 10.45 Uhr erst zum Gottesdienst zu kommen, aber wie das so ist, im Kirchenblättel steht's und ich muss nachher mich beeilen. Nicht? Also nach dem Segen gehe ich natürlich erst. Und nun lassen Sie uns gemeinsam unser erstes gemeinsames Lied singen, die 504. 504.
Thank you.
Wir wollen beten. Gott, du erweist die Fülle deiner Macht vor allem im Erbarmen und Verschonen. Lehre uns allein auf deine Güte zu vertrauen, damit auch wir barmherzig werden und Anteil gewinnen an der Freude des Himmels. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in alle Ewigkeit. Amen.
Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im zweiten Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst zu: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren
Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns in der Stille um das rechte Verständnis seines Wortes bitten. Amen. Liebe Geschwister, der Zöllner aber stand fern und schlug sich an die Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus sagte, dieser ging gerechtfertigt. Er hat sich ja selbst erniedrigt, gedemütigt. Jesus' Worte, seine Predigt, die sind bis heute ganz aktuell. tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So hat er es den Menschen damals predigt, so steht es in Matthäus 4, Vers 17. Gemeinde kann gegründet werden und kann auch gelingen, wo Buße geschieht und der Heilige Geist Raum in uns gewinnt. Jakobus, der fordert am Ende seines Briefes die Kranken, also die Schwachen in der Gemeinde, aber genauso die Starken, die Ältesten auf: Bekennt einer dem anderen eure Sünden. Jakobus 5, Vers 16. Die Beichte, das Schuldeingeständnis, das ist doch Teil unseres christlichen Lebens, unseres gelebten Christseins. Wer mit seinen Zielverfehlungen allein bleibt, der vereinsamt. Selbst in einer großen Familie, wie es die ja noch im Erzgebirge gibt, oder in einer aktiven Gemeinde. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Arbeit, trotz gemeinsamen Gebetes, trotz Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie sich als Gläubige, weil sie sich vielleicht als Fromme, weil sie sich aus Gewohnheit treffen, aber nicht als Sünder, nicht als die, die wir sind. Mitunter erlaubt es auch eine fromme Gemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft nicht, Sünder zu sein. Hier unterscheidet sich dann Kirche oder Gemeinde gar nicht mehr von dieser Welt, wo man ja auch niemals seine Sünden bekennen sollte. In so einem Fall muss man seine Sünden vor sich selbst und vor der Gemeinde verbergen. Aber wir wissen doch aus dem 1. Johannesbrief 1, 8 bis 10, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, also Gott selbst, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Die Umsetzung braucht einen Rahmen oder eine Praxis, eben die Praxis der Beichte. Das ist ja nichts Katholisches und in der heutigen Zeit auch nichts, was man den Psychologen überlassen sollte. Denn die übernehmen leider in unserer Gesellschaft oft jetzt diese Rolle. Als Diakon in einem sozialtherapeutischen Wohnheim, da lernt man den Druck kennen, der auf Menschen lastet, die mit ihrer Schuld alleingelassen bleiben. Da die Beichte selten geworden ist, bleiben viele Menschen, auch viele Christen, mit ihrer Schuld ganz allein. Aber jeder ist nun einmal Sünder. Es ist die Gnade des Evangeliums, dass sie mich in diese Wahrheit führt und mir sagt, ich bin ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und so komme ich zu Gott. Denn Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er, Gott, will mich. Er will nicht irgendwas von mir. Keine Opfer, keine Aufgaben, die ich jetzt unbedingt erfüllen muss erstmal. Sondern er will mich ganz allein. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. So lesen wir es in Sprüche 23, Vers 26. Gott ist gekommen, um die Sünder selig zu machen. Lukas 19, Vers 10. Aber eine Vergebung ohne Schuldeingeständnis, ohne Sündenbekenntnis, das funktioniert nicht. Eigentlich total befreiend, wenn sie gelebt wird. Ich brauche mich und meine Geschwister nicht mehr täuschen, als wäre ich ohne Sünde, sondern ich darf hier in der Gemeinde als Sünder leben. Ich darf Sünder sein und Gott dafür danken, dass er den Sünder liebt und die Sünde hasst. Das Elend der Sünder und die Barmherzigkeit Gottes, das ist das Evangelium Jesu Christi, das wir immer wieder predigen und verkündigen sollen. Wo haben wir diese Wahrheit das letzte Mal verkündigt? Ich denke im Abendmahl. Im 1. Korintherbrief 11, Vers 26, da lesen wir, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod Jesu, bis er kommt. Dieser Tod ist aber allein um meiner Sünde, um unserer Sünde willen notwendig gewesen. Gott will uns erlösen. Darum gab er den Seinen, der Gemeinde, die Vollmacht, das Bekenntnis der Sünde zu hören und dem Sünder im Namen Jesu Christi zu vergeben. Aus dem Johannesevangelium 20, Vers 23, da halten wir als Gemeinde auch diesen Auftrag. Nehmt hin den Heiligen Geist, so spreche ich es uns auch immer wieder zu, wenn wir das Beichtgebet sprechen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie vergebt, denen sind sie vergeben. Damit hat ja Christus uns die Gemeinde und in der Gemeinde jeden Einzelnen an Christi Stelle gesetzt. Vor meinem Bruder, vor meiner Schwester, da brauche ich keine fromme Maske tragen. Vor ihm darf ich Sünder sein, der ich bin, denn hier in der Gemeinde, da regiert die Wahrheit in Jesus Christus und seine Barmherzigkeit. Christus wurde uns zum Bruder. Und nun in der Gemeinde wird uns der Bruder, die Schwester zum Christus, der uns an seiner Stelle die Sünden vergibt. Der Bruder, die Schwester hören sich das Sündenbekenntnis an Christi Stadt und sie vergeben einem die Sünden an Christi Stadt. Und wenn ich es dem Bruder oder der Schwester beichte, dann bewahrt sie natürlich das Geheimnis der Beichte, so wie es Gott für sich auch bewahrt und nicht breittritt. Was bringt mir das eigentlich, zu beichten, Sünden zu bekennen, so wie der Zöllner in dieser Geschichte? Ich behaupte, dass der Durchbruch zur Gemeinschaft, zur Gemeinde in der Beichte geschieht. Die Sünde, die will ja mit dem Menschen allein bleiben. Sie entzieht sich immer der Gesellschaft. Aber je einsamer die Menschen werden, und sie werden immer einsamer in unserem Land, desto zerstörerischer wird auch die Macht der Sünde über einen. Und je größer die Sünden werden, umso einsamer werden auch die Menschen. Das beobachten wir ja gerade in den Städten, in denen ich zuständig bin, ob Flöha oder Chemnitz. Die Einsamkeit nimmt ohne Ende zu. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht im Dunkeln, in der Unausgesprochenheit vergiftet sie das ganze Wesen eines Menschen. Und das kann auch mitten in einer frommen Gemeinde oder einer frommen Familie passieren. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums von Jesus Christus in diese Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ja irgendwo und irgendwann mal ans Licht kommen. Das Unausgesprochene wird ausgesprochen, alles Heimliche und Verborgene kommt an den Tag. In der Regel ist das ein harter Kampf, bis die Sünde in einem Geständnis einem über die Lippen kommt. In dem Sündenbekenntnis im Angesicht des Bruders geschieht das, was wir vielleicht nennen können, da wird die letzte Festung der Selbstrechtfertigung preisgegeben. Der Sünder liefert sich ja damit aus. Er spricht sein Erlebtes aus und er öffnet damit natürlich auch sein Herz unserem Gott. Und er findet Vergebung, einen Neuanfang. Es genügt in der Regel, das zu sagen, was einen belastet. Man muss nicht in der Vergangenheit rumkramen. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist uns auch dahingehend führt, das, was er uns zeigt, das muss ausgesprochen werden. Um die Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde zu finden, bedarf es keiner konkreten Sündenbekenntnisse vor allen in der Gemeinde. Das bleibt schon mehr ein Geheimnis. Aber in dem Bruder, dem ich meine Sünden bekenne, in der Schwester, da finde ich in die Gemeinschaft hinein. Ich behaupte auch, dass in der Beichte der Durchbruch zum Kreuz geschieht. Die Wurzeln aller Sünde, das ist doch unser Hochmut, von dem wir hier auch in dieser Geschichte heute im Evangelium gelesen haben. Wie äußert er sich? Ich will für mich entscheiden. Mein Wille geschehe. Ich habe das Recht auf meine Selbstverwirklichung, auf meine Begierden, auf mein Leben. Der menschliche Körper und seine Seele, sein Geist, die sind von diesem Hochmut durchdrungen. Denn der Mensch wollte von Anfang an, schon seit Adam, sein wie Gott. Die Beichte vor dem Bruder, vor der Schwester, das ist tiefe Demütigung. Das ist diese selbstgewählte Erniedrigung. Sie tut weh, sie macht gering, sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder. Aber aus dieser Erniedrigung folgt die Erhöhung durch Jesus Christus. So lesen wir es im Vers 14. Vor dem Bruder als Sünder dazustehen, das ist ja kaum zu ertragende Demütigung. Im Bekenntnis konkreter Sünden stirbt der alte Mensch unter Schmerzen einen schmachvollen Tod vor den Augen des Bruders. Weil diese Demütigung so schwer ist, meinen wir immer wieder, der Beichte vor dem Bruder oder der Schwester ausweichen zu können. Unsere Augen sind oft so verblendet, dass sie die Verheißung und die Herrlichkeit solch einer Erniedrigung gar nicht mehr sehen. Jesus Christus, der selbst den Schandtod am Kreuz für uns gestorben ist, als Sünder in aller Öffentlichkeit, der hat sich nicht für uns geschämt. Er ist als Übeltäter am Kreuz gestorben. Es ist diese Gemeinschaft mit Christus, die uns das schmachvolle Sterben in der Beichte erleben lässt, damit wir teilhaben am Kreuz Christi. In dieser tiefen Demütigung, in diesem tiefen geistlichen und leiblichen Schmerz vor dem Bruder, da erfahren wir Gottes Nähe und Errettung, die uns am Kreuz versprochen ist und zugesichert. Der alte Mensch stirbt, nun haben wir Teil an der Auferstehung Jesu Christi und dem ewigen Leben. Und drittens, ich behaupte auch, in der Beichte geschieht der Durchbruch zum Leben. Wo Sünde gehasst, bekannt und vergeben ist, dort ist der Bruch auch mit der Vergangenheit vollzogen. Siehe, ich mache alles neu oder es ist alles neu geworden, so schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief 5, Vers 17. Beichte, die gehört zur Nachfolge Christi. In Sprüche 28, 13 heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und das hat der David natürlich in seinem Leben auch immer wieder erleben müssen. Im Psalm 32, Vers 3, das spricht er, als ich es wollte verschweigen, verschmachtete mein Gebein, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Darum bekannte ich meine Sünden. In der Beichte fängt der Christ an, seine Sünden zu lassen. Ihre Herrschaft ist gebrochen. Was in der Taufe an uns geschah, das wird uns jedes Mal in der Beichte wieder neu geschenkt. Beichte ist sozusagen die Erneuerung der Tauffreude. Es ist die Verschonung vor dem Schrecken des letzten Gerichtes. Luther selbst gehörte ja zu denen, die die Beichte ganz hoch angebunden haben. Er selbst konnte sich ein christliches Leben ohne Beichte gar nicht mehr vorstellen. Er sagte mal darum, wenn ich zur Beichte vermahne, so vermahne ich zum Christsein. Vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Muss ich die Sünde einem anderen Menschen bekennen, reicht es nicht, dass ich sie Gott bekenne. In unserer Geschichte, der Zöllner ist ja bloß vor Gott gestanden, ganz hinten in der Kirche oder in dem Tempel und hat sie Gott bekannt. Wer seinem Bruder die Sünden bekannt hat, der weiß aber in der Regel, dass er nicht mehr bei sich selbst bleibt. Der erfährt die Wirklichkeit des anderen und die Gegenwart Gottes. In Matthäus 18, Vers 18, da gibt uns Jesus mit auf den Weg, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden. Worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von dem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Probieren Sie es einfach aus, was für Ihr Leben wirksam ist. Darum geht es ja heute immer wieder. Was bringt mir was? Was ist wirksam? Die Verheißung, Jesus sagt, wenn zwei um etwas bitten, wenn zwei um die Vergebung der Sünde bitten, dann wird es ihnen vom Vater im Himmel widerfahren. Und bei wem soll ich die Beichte ablegen? Jeder Christ darf nach der Verheißung Jesu den anderen zum Beichthörer werden. Aber oft werden wir uns fragen, wird er mich verstehen? Steht er vielleicht in seinem christlichen Leben so hoch über mir, dass er sich gerade von meinen persönlichen Sünden nur verständnislos abwenden kann? Mancher glaubt ja, ein Christ wäre ein besonders guter Mensch. Das hört man dann immer wieder, wenn Leute sagen, was, der will Christ sein und hat das getan? Ich denke, wer unter dem Kreuz Jesu lebt, wer im Kreuz Jesu die tiefe Gottlosigkeit aller Menschen und des eigenen Herzens erkannt hat, dem ist die Sünde eines anderen auch nicht fremd. Wer vor der Furchtbarkeit der eigenen Sünden, die Jesus Christus ans Kreuz schlugen, einmal erschrocken ist, der erschrickt doch auch nicht vor den Sünden des Bruders. Er kennt das Herz des Menschen. Er weiß, wie es verloren ist in Sünde und Schwachheit. Allein der Bruder unter dem Kreuz, Jesu kann die Beichte hören. Nicht die Lebenserfahrung ist hier entscheidend, sondern die Kreuzeserfahrung macht einen Beichthörer aus. Der erfahrene Menschenkenner, der studierte Psychologe, mit dem ich es in Mengen zu tun habe, und der Psychiater, der Arzt, der weiß oft viel weniger vom menschlichen Herzen, als viele Christen es wissen. Vor dem Arzt, vor dem Psychologen, da darf ich krank sein. Vor dem Bruder darf ich Sünder sein. Und aller Zorn, aller Streit, aller Neid, alles böse Geschwätz, alles unbrüderliche Handeln, das muss abgetan sein, wenn wir zusammen Gemeinschaft erleben möchten. Jesus seine Gemeinde, seinen Leib Christi bauen möchte. Wenn der Heilige Geist, den Jesus uns anbietet, der uns zu Pfingsten ausgegossen wurde, in uns Raum finden darf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Hier noch ein paar Bekanntmachungen für die nächste Woche. Zunächst nochmal der Wochenspruch. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das Dankopfer heute sammeln wir für die evangelischen Schulen. Vielen Dank. Wir laden herzlich ein, anschließend zum Kindergottesdienst. Montag, 18 Uhr, trifft sich die junge Gemeinde. Mittwoch ist 19:30 Uhr Bibelstunde. Donnerstag trifft sich 19 Uhr der Kirchenvorstand. Nächsten Sonntag ist wieder 9.30 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst und im Pfarrhaus Lammergruppe. Ab morgen ist auch das Pfarramt wieder besetzt und unser Pfarrer ist auch wieder im Dienst. Vielen Dank Herrn Keller für seinen Dienst, dem Posaunenchor, Samuel Schön Treffzungen, und der Petra an der Orgel.
Nach deiner Nähe strecken wir uns aus. Dir wollen wir folgen.
So nimm er in unsere Hände und führe uns. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Thank you.
Na dann, noch einen schönen Sonntag und kommt gut heim.